Wie lange wird es die Linke noch geben? Diese Frage stellen sich derzeit sicherlich viele Parteimitglieder und Funktionäre, seit bekannt ist, dass die linken Politikerin Wagenknecht offenbar eine neue Partei gründen will. An der Spitze der Linksfraktion im Bundestag steht Dietmar Bartsch, der in diesen Wochen wahrscheinlich alles versucht, das zu verhindern und den 39-köpfigen Laden zusammenzuhalten. Und heute stellt er sich den Fragen von Politik mit Stil. Herr Bartsch, herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich grüße Sie.
Herr Bartsch, seit Anfang dieser Woche, wir wollen erstmal auf das eingehen, was diese Woche sehr geprägt hat. Denn seit dieser Woche ist klar, Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister und übernimmt damit ein Amt, das nur wenigen Glück geschenkt hat. Wie viel Hoffnung stecken Sie in ihn?
Es ist eines der schwierigsten Ämter derzeit in der Bundesregierung, nicht nur wegen der aktuellen Herausforderungen, sie sind schon groß genug, sondern vor allen Dingen auch wegen der Vergangenheit. Es sind unendlich viele Fehler gemacht worden. Ich kann Boris Pistorius, obwohl ich in der Opposition bin, nur Glück wünschen, dass er Erfolg hat. Er hat riesige Herausforderungen zu bestehen, insbesondere muss er die Beschaffung der Bundeswehr grundlegend reformieren. Das Amt für Beschaffung in Koblenz ist mehr als eine Schlangengrube. Er muss aber auch dafür sorgen, dass das Verteidigungsministerium nicht ein Durchstellenministerium der Rüstungsindustrie wird. Das alles sind gewaltige Herausforderungen und ich hoffe, dass er mehr Glück hat und auch mehr Entscheidungskraft hat als viele seiner Vorgängerinnen.
Sie haben jetzt gesagt, die Aufgaben sind gewaltig und darauf werden wir gleich eingehen. Aber schauen wir doch erstmal, wie die Reaktion gerade aus der Linksfraktion waren. Heute beispielsweise Ihre Kollegin Frau Dadelin aus dem Verteidigungsausschuss nannte ihn einen transatlantischen Kriegsfalken. Wie hilfreich sind denn solche Äußerungen gleich zu Beginn einer Amtszeit?
Naja gut, das ist die Aufgabe der Opposition zu kritisieren und da ist es sicherlich so, dass einige aus meiner Fraktion da auch klarere Worte finden. Ich kenne Boris Pistorius einige Zeit und ich werde ihn ausschließlich an seinen Taten messen. Und da ist immer noch maßgebend, was denn die Spitze einer Fraktion am Ende sagt. Boris Pistorius ist ja noch gar nicht im Amt und deswegen kann ich ihn im Moment auch noch gar nicht für seine Amtsführung kritisieren. Er war Innenminister, da sicherlich auch mit viel Kritikwürdigem, aber diese Aufgabe, da müssen wir ihn bewerten, wie er wirklich arbeitet. Der Sprung von der Landespolitik zur Bundespolitik, das ist kein leichter. Da sind schon viele gescheitert, also nicht nur Kurt Beck, sondern es gibt viele andere Beispiele. Ich wünsche ihm aber kein Scheitern angesichts der Situation, die wir haben, angesichts auch mancher Fehlentscheidungen, die getroffen worden ist, muss es darauf ankommen, dass ein Verteidigungsminister überhaupt erstmal eigenständig agiert. Das hat Frau Lamprecht nie, die Entscheidungen sind im Kanzleramt getroffen worden. Und da gehe ich davon aus, dass zumindest das geschehen wird. Dann werden wir an den konkreten Entscheidungen ihn messen.
Nun haben Sie ja gesagt, die Aufgaben sind gewaltig. Aber wie groß ist denn vor allem das Interesse der Linksfraktion, dass Deutschland beispielsweise wieder bündnis- und verteidigungsfähig wird?
Naja, wir haben da ja eine grundlegend andere Position, was das Thema Verteidigung betrifft. Ich glaube, dass der Rüstungswahnsinn auf der ganzen Welt dazu führt, dass auf der einen Seite Kinder verhungern, alle 7 Sekunden verhungert ein Kind, dass Pandemien um sich greifen, weil es nicht genügend Forschung und Investitionen in diesem Bereich gibt und viele andere Probleme. Was könnten wir alles tun, wenn diese vielen, vielen Milliarden, die in den Vereinigten Staaten, in Russland, in China, aber eben auch in Deutschland aufgewendet werden, wenn die für anderes eingesetzt worden wären? Und wir müssen für Deutschland mal festhalten, der Verteidigungsetat ist der, der in den letzten Jahren am gewaltigsten gestiegen ist. Wir geben schon regulär über 50 Milliarden aus. Und man sieht anhand vieler Investments, dass das Geld versackert. Und das kann nicht sein. Deswegen braucht es da eine Reform. Ich bin jemand, der deutlich dafür plädiert, dass weltweit abgerüstet wird. Wir wollen am Ende des Tages eine Welt ohne Waffen. Wir wollen, dass die Mittel, die die Welt besitzt, für andere Dinge eingesetzt werden und nicht für Zerstörung. Denn es ist doch auch irre, um mal von Deutschland wegzugehen, dass es manches Land gibt, was wirklich am niedrigsten entwickelt ist, wo Menschen täglich in Größenordnung verhungern, aber gleichzeitig die Militäretats steigen. Da ist was schräg auf der Welt und das müssen wir verändern.
Aber ist es denn wirklich sinnvoll, jetzt abzurüsten in einer Situation, wo wenige 100 Kilometer von Deutschland beispielsweise ein wilder Krieg tobt? Ist es da wirklich sinnvoll, sowas zu tun?
Schauen Sie, wir haben all die Jahre aufgerüstet und der Krieg ist trotzdem da. Ich habe dafür plädiert, dass weltweit abgerüstet wird. Und natürlich, wir waren schon mal in einer anderen Situation. Schauen Sie, Leonid Brezhnev und Ronald Reagan haben vereinbart, abzurüsten. Das war damals möglich. Und Reagan und Gorbatschow haben das sogar fortgesetzt. Das muss das Ziel sein. Wir brauchen Friedensinitiativen und nicht, wer dann irgendwie glaubt, dass mehr Rüstung zu mehr Frieden führt, der irrt gewaltig. Das ist weder historisch belegbar, noch ist das aktuell belegbar. Und wenn man sich die deutschen Ausgaben anschaut, zum Beispiel im Vergleich zu den französischen. Frankreich ist eine Atommacht. Und trotzdem sind die Ausgaben geringer. Deutschland gibt, wenn die Planung so weitergeht, mehr für Rüstung aus als Russland. Ich glaube nicht, dass ein Mehr an Geld, ein Mehr an Aufrüstung zu mehr Frieden führt. Das ist ein Irrglaube und das kann man auch historisch nachweisen. Es gibt Länder, die das nicht tun, denen es durchaus besser geht.
Sie haben jetzt gerade auch gesagt, man braucht Friedensinitiativen und Sie sagten ja auch in den vergangenen Tagen immer wieder, 2023 muss das Jahr der Diplomatie, das Jahr der Friedensinitiativen werden. Aber mal ganz ehrlich, inwieweit kann man denn überhaupt über Frieden sprechen, gerade mit Kriegstreibern wie Wladimir Putin?
Also es gibt überhaupt kein Verständnis für die Aggression Russlands bei mir. Aber es ist genauso klar, dass es keine militärische Lösung geben wird. Wer glaubt, mit einer Atommacht eine militärische Lösung hinzubekommen, der gefährdet viel mehr. Deshalb bei allen Schwierigkeiten, und ich habe schon gesagt, dass zu Zeiten des härtesten Kalten Krieges Brezhnev, Willy Brandt es geschafft hat, dass auch über Abrüstung, dass über Verträge geredet worden ist. Und wir brauchen diese Initiativen. Ist doch niemand so, es gibt null Sympathie für die Aggression Putins. Aber wenn man sich das Leiden der Ukrainer anschaut, sieht, was aktuell dort in den Städten teilweise passiert, da kann man doch nicht sagen, mehr Waffen, das nutzt keinem, sondern andersrum. Wir müssen dafür sorgen, dass es möglichst schnell einen Waffenstillstand gibt. Natürlich muss die Souveränität der Ukraine erhalten bleiben, das ist doch völlig klar und unbestritten. Aber jetzt besteht eher die Gefahr, dass der Krieg ausgeweitet wird. Das sollten wir verhindern und deshalb bleibe ich dabei. Ich wünsche mir eine europäische Friedensinitiative, initiiert von Frankreich und Deutschland, wo Olaf Scholz und Annalena Baerbock initiativ werden sollten. Das ist wichtiger als eine Debatte über Leopard 2, wo im Übrigen unendlich viel Unsinn geredet wird. Wer einmal mit der Rüstungsindustrie reden würde, weiß, was man real liefern kann. Aber das ist eine Nebenfrage. Es geht ja darum, dass im Moment in Deutschland eine Diskussion geführt wird, die nur noch, wer nicht sagt, mehr Waffen, schwerere Waffen, schnellere Waffen, ist irgendwie einer, der an der Seite Putin steht. Das ist eine irrationale Situation.
Und dennoch fragt man sich, wie soll denn konkret so eine Friedensinitiative aussehen? Denn Gespräche gibt es ja weiterhin zwischen Putin und Scholz und zwischen Putin und anderen Machthabern auf dieser Welt. Die gab es vor dem Krieg und dennoch weiß man, dass das Wort von Putin eigentlich wenig zählt. Deswegen nochmal, wie kann denn sowas konkret aussehen?
Schauen Sie, wir haben doch auch jetzt, wenn Sie die Getreideexporte aus der Ukraine anschauen, wenn Sie sich den Gefangenenaustausch, der in Wochenabständen immer wieder läuft, wenn Sie sich andere Dinge anschauen, es gibt nicht nur Gespräche, sondern sogar Ergebnisse. Wenn Erdogan, ausgerechnet Herr Erdogan, mehr Ergebnisse vorweisen kann als die Europäische Union, dann ist doch etwas schräg. Und deshalb, ich bin nicht derjenige, der in der Position ist, real Friedensverhandlungen auszurufen. Das muss schon von Regierungschefs und zwar von den zentralen europäischen Ländern ausgehen. Denn dort wird am Ende mitentschieden, wann der Krieg zu Ende ist. Natürlich soll die Ukraine ihre Souveränität behalten, aber jeder weiß, ohne die Unterstützung insbesondere der Vereinigten Staaten, aber auch der Europäer, würde die Ukraine lange nicht mehr durchhalten. Deswegen ganz klar, Friedensinitiativen können nur ein Start sein und da muss es beginnen mit einem Waffenstillstand. Das ist das allererste.
Aber meinen Sie nicht, dass gerade diesen Kurs auch Bundeskanzler Olaf Scholz vertritt, der sich ja immer bei diesen Debatten auch sehr zögerlich bzw. sehr abwägend zeigt?
Na, ich bin eher froh, dass Olaf Scholz hier agiert und dass es nicht jetzt im Verteidigungsministerium eine Doppelspitze aus Agnes Strack-Zimmermann und Toni Hofreiter gibt. Weil dann, die sind verbal sehr weit vorne, teilweise ohne seriöse Kenntnisse. Aber das nochmal ist der falsche Weg. Das macht innenpolitisch Punkte bringen, weil in Deutschland eine Atmosphäre geschaffen worden ist, der am lautesten brüllt, ist derjenige, der am meisten für Frieden ist. Und diesen Irrsinn mache ich auf jeden Fall nicht mit. Mehr kriegsschwerere Waffen führt zu Frieden. Das ist eine Logik, die sich mir nicht erschließt und sie wird sich mir auch nie erschließen. Vor allen Dingen nicht, wiederhole das, Russland ist eine Atommacht. Ich will überhaupt nicht in irgendwelche Kreml-Logiken herein. Aber wer irgendwie glaubt, was hier teilweise erzählt wird, Russland ist militärisch am Ende, ja, der hat überhaupt keine Ahnung. Der soll sich einmal die Raketensilos in Sibirien anschauen. Und es gibt Gründe, weshalb die Vereinigten Staaten doch ein hohes Maß an Zurückhaltung haben. In diesem Sinne sage ich, dass Olaf Scholz nicht derjenige ist, der in besonderer Weise vorprescht, sondern dass er eine andere Haltung hat. Das begrüße ich durchaus. Der Druck ist aber so groß, dass auch er, ja Schritt für Schritt, ich will mal daran erinnern, am Anfang ging es um Lieferung von Munition, dann ging es um den Marder, jetzt geht es um den Leoparden.
Na, aber geht's das sind dann auch internationale Diskussionen, nicht nur der Koalition.
Ja, und soll die weitergeführt werden, dass es irgendwann um Luftwaffe und dann auch um deutsche Soldaten geht? Also soll der Krieg gewonnen werden? Ist das ernsthaft das Ziel? Soll auf dem Schlachtfeld gewonnen werden? Ich kann da nur einen Blick in die Historie empfehlen und sagen, wie das geendet ist. Das war schon mehrfach und Deutschland war schon mehrfach vor Moskau. Wir sollten diese Debatten aufhören. Der Aggressor heißt Putin, ohne Wenn und Aber. Er trägt die Verantwortung für die schlimmen Leiden der Ukrainer. Und trotzdem sind wir auch gefordert, auch aufgrund unserer Geschichte, als Friedensinitiator aufzutreten und nicht Scharfmacher. Mhm. Nochmal, da ist Olaf Scholz zurückhaltender als anderer. Und ich finde auch die Rolle der Union, jedenfalls von einigen aus der Union, eher problematisch, wenn da Druck in die Richtung mehr liefern, schneller liefern, mehr Kriegsbeteiligung geht.
Mhm. Gibt es da so manch einen Kriegstreiber in der Koalition?
Ich glaube nicht, dass irgendwer möchte, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt, dass der Krieg ausgeweitet wird. Da gibt es ein anderes Herangehen. Trotzdem muss eine Debatte dazu möglich sein. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass es eine Kraft gibt, die in Deutlichkeit sagt, wir wollen, dass das Jahr ein Jahr der Friedensinitiativen wird. Und wir wollen eben nicht, dass irgendwer Kriegstreiber ist. Der Begriff ist immer schnell ausgesprochen, aber das will ich ganz wenigen unterstellen, dass sie am Ende des Tages wollen, dass der Krieg ausgeweitet wird und dass möglichst der Krieg auf russischem Territorium beendet wird. Das finde ich völlig falsch, weil Einblick in die Welt genügt. Und man muss sich nur anschauen, wie die Haltung von China, 1,4 Milliarden, Indien, 1,4 Milliarden Menschen ist, dass man vielleicht etwas zurückhaltender sein soll. Denn wer einmal über diesen Krieg in anderen Ländern redet, sagen wir mal in Indonesien oder auch in Brasilien oder auch im Süden Afrikas, der bekommt da sofort eine andere Haltung dazu. Wir dürfen nicht einen Beitrag dazu leisten, dass es eine Auseinandersetzung der neuen Welt gegen alle anderen wird. Denn das ist das Ziel Putins, das will er. Und genau das darf es nicht sein. Es geht schon um die Verteidigung der Demokratie, das ist unstrittig, aber man verteidigt die Demokratie eben nicht mit autokratischen und militärischen Mitteln allein.
Soll denn die Ukraine gewinnen? Weil diese Frage haben Sie jetzt gerade aufgerufen.
Wissen Sie, das ist eine so abstrakte Diskussion. Was heißt denn gewinnen?
Na, gewinnen, das wurde schon oft definiert, dass sie ihre territoriale Souveränität erhält.
Ja, schauen Sie.
Und das ist, glaube ich, nicht so abstrakt.
Ja doch, das ist ziemlich abstrakt, weil das würde ja heißen, dass man Russland dann danach wieder gewähren lässt und auf den nächsten Angriff wartet. Also die Ukraine gewinnen ist aus meiner Sicht genauso wie jemand anders gewinnt. Es wird dieser Krieg für keine der Seiten am Ende gewonnen werden. Es ist doch eins klar, glauben Sie ernsthaft, dass Wladimir Putin in eine Situation zu bringen ist, dass er sagt, okay, ich habe den Krieg verloren und ziehe mich jetzt zurück. Das ist so unendlich dummes Zeug. Da hat man auch überhaupt nichts verstanden von diesem Land. Da kann ich nur sagen, die Debatte ist eine innenpolitische in Deutschland. Dass die Ukrainer genau diese Haltung haben, das kann ich nicht nur nachvollziehen, das ist auch richtig. Aber vielleicht ist auch ein Maß an Zurückhaltung angebracht. Und auch da kann ich nur sagen, Olaf Scholz hat das bisher etwas anders definiert. Er hat das etwas anders definiert. Und ich glaube, dass das eher vernünftig ist. Was nutzt uns das auch da? Der muss gewinnen, der muss schnellstmöglich gewinnen. Wenn ich höre, die Krim muss schnell befreit werden, na Donnerwetter, da kann ich wirklich nur sagen, das ist durch eine solche Unkenntnis geprägt, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Punkt. Und wer da was anderes erzählt, der kann das erzählen, aber der hat letztlich wenig verstanden von der militärischen Lage. Und da fragen Sie mal einen General, der sich auskennt, und Sie werden niemanden finden, der sagt, das kriegt man hin. Ja, das könnte man hinkriegen mit der NATO. Aber alle sagen, dass das nicht passiert. Da will ich wirklich nochmal an die Raketensilos in Sibirien erinnern. Die sind übrigens näher an den Vereinigten Staaten als an der Ukraine. Und da ist noch nichts abgeschossen.
Herr Bartsch, wir wollen heute auch über Sie und vor allem die Linkspartei sprechen, die ja gerade in einem Existenzkampf sozusagen ringt. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Aber erstmal, seit mittlerweile fast einem Jahr tobt dieser Krieg und der hat ja natürlich auch sicherlich die ein oder andere Partei geprägt und sicherlich auch den ein oder anderen Zustand hervorgerufen. Inwieweit war denn dieser Krieg auch bedeutend für Ihre Entwicklung in der Partei?
Dass es sich um eine Zeitenwende handelt, wie Olaf Scholz gesagt hat, das ist, glaube ich, unbestritten. Und auch für die Linke ist es so, dass Fragen neu aufgerufen worden sind, die für uns eigentlich ziemlich geklärt waren. Nimm mal nur ein Beispiel, das Beispiel der Sanktionen. Also meine Partei, meine Fraktion hat sich vom Grundsatz her immer gegen Sanktionen ausgesprochen. Das haben wir verändert. Wir finden die Sanktionen, die Putin treffen, die den militärisch-industriellen Komplex treffen, durchaus richtig und vernünftig. Das ist zum Beispiel jetzt eine ganz schnelle Wandlung. Aber es muss generell darum gehen, dass man die Frage, wo es auch um das Selbstverteidigungsrecht, was Unbestrittenes geht, man muss zu dem Thema Krieg, zu dem Thema Waffen, muss man Diskussionen führen, ohne dass ich sage, dass man jetzt irgendwie für Waffenlieferungen sein muss. Das wäre wieder viel zu einfach, nur dieses Ja und Nein. Aber wenn Zeitenwende, und das ist es zweifellos, dann stellt sich auch programmatisch stellt sich da auch für die Linke neue Fragen. Ich bin ja der Auffassung, dass wir diese Fokussierung oder auch diese Einseitigkeit, der Krieg in der Ukraine, auch das ist eine Aufgabe der Linken, mal darüber zu reden, was passiert. Im Deutschen Bundestag gibt es eine Diskussion über den Völkermord an den Jesiden. Aktuell führt die Türkei einen brutalen Krieg sowohl in Syrien als auch im Irak. Auch der ist völkerrechtswidrig. Da hört man keinen Ton. Saudi-Arabien führt mit dem Iran faktisch einen Stellvertreterkrieg im Jemen. Und über diese Dinge muss man auch reden. Dort verhungern auch Kinder. Dort grassieren Epidemien. Deshalb bin ich bei aller Verurteilung und klaren Verurteilung des Krieges Putins bin ich dafür, dass wir generell diese Frage bereden, über Ursachen reden und auch darüber reden, wie man eine Weltordnung schaffen kann, dass eben Krieg unwahrscheinlicher und irgendwann vielleicht ausgeschlossen wird.
Jetzt haben Sie gerade etwas von der Frage abgelenkt, aber das ist kein Problem, weil wir wollten ja gerade auf Sie und vor allem Zustand der Partei eingehen. Und da wurden Sie ja manchmal in den letzten Tagen vielleicht sogar etwas dünnhäutig. Und deswegen ist vielleicht auch eine Frage nicht so ganz geklärt. In der Linken droht ja tatsächlich eine Spaltung. Es wird viel darüber spekuliert, ob Sarah Wagenknecht, eine sehr hochkarätige Frau, gerade in ihrer Partei möglicherweise eine neue Partei gründen will. Zählen Sie da schon die Tage, bis Sie Abschied nehmen müssen vom Fraktionsvorsitz der Linken?
Also ich sage Ihnen das mal ganz deutlich. Diese Debatte über eine Spaltung ist horrender Unsinn. Weil wenn man sich spalten will, würde es ja danach zwei Teile geben. Und das ist also eine absurde These, das wird es nicht geben. Was es ganz theoretisch abstrakt geben kann, und da wird seit einem Jahr drüber spekuliert, ohne dass irgendetwas passiert. Seit Wochen sagt Sarah Wagenknecht keinen Ton dazu. Es wird aber medial immer wiederholt, dass es ja drohe. Wo droht denn das? Wo ist denn real etwas passiert? Ich kann nur sagen, wir haben eine andere Situation. Im Moment kämpfen wir darum, dass die Linke in Regierungsverantwortung in Berlin bleibt. Und wer dann sagt, dass die Linke am Ende ist, ehrlich gesagt, den will ich auch auf die Historie verweisen. Diese These habe ich schon, als ich damals zur PDS gegangen bin, 91 gehört. Da hatten wir gerade 2,4 bei der Bundestagswahl erzielt und waren im Westen bedeutungslos. Der stärkste Landesverband Hamburg hatte weniger als 100 Mitglieder. Von Regierungsverantwortung war nicht mal im Ansatz zu träumen. Wir haben gerade vor wenigen Wochen, in diesen Tagen, wird in Rostock, in der größten Stadt, in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern, eine Oberbürgermeisterin der Linken ins Amt eingeführt. Wir haben dort gewonnen in der Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten und im ersten Wahlgang hatten Grüne und AfD 6 und 8%. Ich will nur sagen, es ist eine Phantomdiskussion. Ja, wir haben Probleme. Ja, Sarah Wagenknecht hat deutliche Kritik an der Partei geäußert. Das ist unbestritten. Ich teile manches nicht, ausdrücklich nicht. Sie ist Mitglied meiner Fraktion und agiert in der Fraktion. Und ich habe überhaupt nicht im Entferntesten etwa eine Spekulation, nächste Woche gibt es die Fraktion nicht mehr. Das ist horrender Unsinn. Und Sie können gerne mit mir in 4 Monaten reden und ich sage Ihnen, da ist die Fraktion der Linken noch genauso am Start wie jetzt.
Aber Herr Bartsch, jetzt haben Sie das etwas relativiert, denn schauen wir nochmal zurück. Diese Krise der Linken gibt es jetzt nicht nur seit gestern, sondern blicken wir zurück auf das Jahr 2021. Sie sind nur im Bundestag dank 3 Abgeordneten, die ein Direktmandat gewinnen konnten. Im vergangenen Jahr haben Sie im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen nirgends die 5%-Hürde überspringen sollen. Ist das hier nicht alles etwas zu relativierend, wie Sie das hier herunterspielen?
Ich spiele das überhaupt nicht herunter. Ich habe nur Fakten geschildert. Nur Sie sagen, wir stehen kurz vor der Spaltung und vor dem Ende. Da sage ich Ihnen, das ist Unsinn. Wir hatten schon schlechtere Zeiten. Richtig ist, die Landtagswahlen im vergangenen Jahr waren für uns Niederlagen. Aber ich sage auch ganz klar, wer irgendwie erwartet hat, dass wir in einen dieser Landtage kommen, der hat auch von Politik nichts verstanden. Solange bundesweite Umfragen bei 5% sind, kommen wir in kein westdeutsches Flächenland. Anders in Hamburg und in Bremen, da kommen wir selbstverständlich wieder rein. Deswegen habe ich jetzt auch über Berlin gesprochen, danach werden wir Bremen haben. Ich will nochmal darauf verweisen, in 4 Ländern sind wir in Regierungsverantwortung. Wir stellen Landräte, Oberbürgermeister und viele Bürgermeister. Also ich will nur mal als Vergleich sagen, die FDP sind 2 Landesregierungen. Von der AfD rede ich gar nicht, die sind natürlich in keiner. Natürlich war das Ergebnis bei der Bundestagswahl für uns eine schwere Niederlage. Ich will allerdings auch sagen, wir sind Fraktion im Deutschen Bundestag, weil gerne Sie sind nur dank, wir sind Fraktion und das ist das Wahlrecht Deutschlands, ist so. Und da kann man das ja dann schlecht finden, wenn man die Linke schlecht findet. Aber da das Recht so ist, ist das genauso gleichberechtigt, genauso Abgeordneter wie Olaf Scholz und jeder andere. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Aber klar ist, da haben Sie doch recht, dass die Linke in einer schwierigen Situation ist und wieder mal eine schwere Krise zu bestreiten hat. Das ist unbestritten. Das leugne ich auch gar nicht, aber gerade wenn man eine Krise hat, darf man nicht noch einen Beitrag leisten, dass es immer weiter hergeredet wird. Denn da darf ich einmal sagen, wir haben eine gesellschaftliche Situation. Wir haben über den Krieg in der Ukraine gesprochen, das ist ein Thema. Aber wir haben eine Inflation, die galoppiert. Wir haben eine steigende Anzahl von Kindern in Armut. Wir haben Altersarmut, besonders Frauen betroffen. Wir haben aktuell auch beim Wirtschaftswachstum schwierige Zahlen. Und in dieser Situation ist es wichtig, dass es eine Partei, ihre Aufgabe, nämlich die linke Opposition zu sein, die soziale Opposition im Bundestag zu sein, wahrnimmt. Denn uns haben bei der letzten Bundestagswahl knapp 3 Millionen Menschen gewählt, deren Interessen haben wir wahrzunehmen. Das ist unsere Aufgabe. Und dann, wenn wir das tun, dann werden wir auch bessere Ergebnisse erzielen. Ich könnte jetzt viel über die Ursachen dieser Niederlage bei der Bundestagswahl reden. Da gibt es eine ganze Menge, vor allen Dingen hausgemachte, um das klar zu sagen. Die gilt es abzustellen und den Blick nach vorn zu richten. Wenn wir über Spaltung, Niedergang und den Weihnachtsmann reden, werden wir nicht wieder auf die Beine kommen.
Jetzt haben Sie gerade einige Themen angesprochen und diese Themen betreffen ja nicht nur 3 Millionen Menschen, sondern sicherlich sehr viel mehr in Deutschland. Ja. Und wenn wir uns das aktuell beobachten, die Ampel ist zwar sehr schwach in den Umfragen und davon profitieren vor allem CDU und CSU, nicht die Linke, in einer Phase, in der ja gerade die Sozialpolitik dominieren müsste. Was machen Sie da falsch?
Naja, Sie haben einen Punkt angesprochen. Solange wir auch in der Öffentlichkeit, und Sie haben auch als erstes die Frage nach Spaltung und Ähnlichem gestellt, solange das prägend ist, sagen Menschen, klärt erstmal eure Dinge, dann können wir über anderes reden. Ich stelle fest, seitdem in der Öffentlichkeit von uns, und zwar seit Wochen, darüber nicht mehr geredet wird. Sie werden kein Zitat weder von mir noch von meiner Mitvorsitzenden, den Parteivorsitzenden Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht oder wem auch immer hören, wo darüber geredet wird, weil es ist seit Wochen kein Thema. Wir müssen zurück zur Politik, sonst wird das nichts. Wir profitieren im Moment nicht, aber ich will zumindest vorsichtig erwähnen, es gibt eine ganz leichte Stabilisierung. Wir waren zwischendurch im 4%-Bereich. Am Wochenende wird es dann keine Umfrage mehr geben, wo wir unter 5 sind. Und immerhin bei 3 Instituten bei 6, das ist alles unbefriedigend. Das will ich ganz klar sagen, weil ich war auch schon dabei, als wir bei 10% waren, war Spitzenkandidat zusammen mit Sarah Wagenknecht bei der vorletzten Bundestagswahl, wo wir 9,2% erzielt haben. Das muss unser Anspruch sein. Aber der Weg nach oben, der ist viel, viel anstrengender und steiniger als der Weg bergunter. Das ging ziemlich schnell, aber jetzt wird es vor allen Dingen davon abhängen, inwieweit wir das schaffen, wirklich uns den politischen Problemen zu stellen, wirklich die Ärmel hochzukrempeln und weniger darüber zu reden, was so alles droht und was drohen könnte. Ja, da kann man ja drüber schwadronieren. Ich kann nur sagen, der und die, die das betreiben, betreiben Sektierertum und werden einen Beitrag dazu leisten, dass die Linke da enden würde, wie sie in Italien geendet ist. Da gibt es 4 linke Parteien, die sind alle bedeutungslos. Und es gab mal eine starke linke Partei mit über 30%. Diese Verantwortungslosigkeit traue ich keinem zu, der halbwegs was darüber hat.
Dann zum Schluss lassen Sie uns noch darauf eingehen. Sie haben jetzt gesagt, der Weg nach oben ist deutlich schwieriger als der Weg nach unten. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Und der Weg nach oben bedeutet auch, dass Sie sich irgendwie einigen müssen. Gerade Sarah Wagenknecht mit der Parteiführung. Da ist ja, glaube ich, Gregor Gysi ja, wie wir jetzt in vielen Berichten hören, gerade dran, an einem Einigungspapier zu arbeiten. Sehen Sie da Chancen?
Also auch da lese ich, was da so alles geschrieben wird und gesagt wird. Das ist hochinteressant. Das Gute ist, dass ich das alles kenne, was da passiert. Und da kann ich nur sagen, was geschrieben wird und das, was real passiert, da gibt es keinerlei Korrespondenz. Es ist richtig und das finde ich auch vernünftig. Und ich habe meinen Freund Gregor Gysi da ermutigt, ein Papier mit Sarah Wagenknecht zustande zu bringen, das eine Grundlage ist für das weitere Agieren. Wir brauchen das deutliche Zeichen in die Öffentlichkeit, dass wir gemeinsam agieren. Das ist Sinn eines solchen Papiers, dass wir gemeinsam die Herausforderungen, die vor uns stehen, annehmen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Aber da gibt es ja überhaupt keinen Zeitdruck. Welchen Zeitdruck sollte es da geben? Also
Naja, Sarah Wagenknecht irritiert Sie doch immer wieder mit vielen Äußerungen. Das können Sie ja nicht leugnen. Ja,
wissen Sie, Sarah Wagenknecht ist so 15 Meter von hier weg. Wir können da hingehen und ob Sie es glauben oder nicht, wenn immer wir wollen, reden wir miteinander, kritisch miteinander, freundschaftlich miteinander. Ich glaube, dass das Normalität ist. Dass sie die bekannteste Politikerin der Linken ist und gerne natürlich, gerade wenn es darum geht, journalistisch übersichtlich zu agieren, dass sie dann sozusagen die Kronzeugin ist. Ansonsten bin ich sehr dafür, auch mit jedem aus meiner Fraktion über sachliche Themen zu reden. Und wir haben sehr viele. Wir haben jetzt eine Wahlrechtsreform, wir haben die Debatte um die Panzerlieferungen, wir haben ein Riesenproblem mit unserem Rentensystem, wir haben ein Problem, dass die Bundesregierung bei der Kindersicherung und so weiter. Ich könnte Ihnen eine ganze Palette, und wenn Sie dann sagen, also da ist jetzt der Unterschied zwischen Sarah Wagenknecht und mir folgender, den gibt es nicht. Nochmal, dass sie Kritik, deutliche Kritik geübt hat an einem bestimmten Kurs. Das ist ihre Sicht. Ich habe bis heute noch nicht einen Satz der Kritik etwa an meinem Agieren oder an dem Agieren der Fraktion gehört. Habe ich nicht. Wäre auch völlig falsch. Außerdem muss sie das dann in der Fraktion vortragen. Sie ist dort Mitglied wie 38 weitere.
Und jetzt noch die abschließende Frage, weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, Frau Wagenknecht ist eine sehr populäre Frau und die wahrscheinlich populärste der Linken überhaupt. Muss sie dann infolgedessen auch wieder eine größere Rolle in ihrer Partei spielen?
Sarah Wagenknecht ist die bekannteste Persönlichkeit, das habe ich gesagt, nicht die populärste, weil da gehen die Meinungen
halt bei ihr. Das sagen aber viele Umfragen.
Ja, das ist aber sehr unterschiedlich. Gucken Sie sich das Politbarometer an, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Ich bin doch froh, wenn wir so jemanden haben. Ich bin über jeden froh, der einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und auf Ihre Frage will ich mal einmal mit einer ganz sachlichen Antwort kommen. Sarah Wagenknecht ist als Fraktionsvorsitzende nicht gewählt worden, sondern sie ist wegen eines schweren Burnouts nicht mehr angetreten. Sie war ein halbes Jahr völlig außer Gefecht gesetzt. Und ehrlich gesagt finde ich das auch einigermaßen schräg, so mit ihr umzugehen und sie in eine solche Ecke zu bringen. Schon deshalb sollte man darüber nachdenken, ob wirklich jemand, der das hinter sich hat, dann wirklich in der Situation ist, dass er so demnächst mal eine ebene Partei gründet und dann so meint, vielleicht, glaube im Berliner journalistischen Betrieb wäre das sehr schön, da hätte sie viele Auftrittsmöglichkeiten. Aber die Gründung einer Partei ist was anderes. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe den Versuch nicht nur mitgemacht, die PDS damals in den alten Bundesländern zu etablieren. Das ist so eine mühevolle Kleinarbeit. Da helfen Talkshows und große Reden nicht, sondern das ist harte Arbeit. Und deshalb bitte ich einfach darum, dass man auf Sarah Wagenknecht Rücksicht nimmt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie in irgendeiner Weise daran denkt, wie Sie sagen, Funktionen oder Verantwortung mehr zu übernehmen, weil das würde sie wieder in eine Situation bringen, die sie schon mal hatte. Und das will ich ihr auch aus persönlichen Gründen nicht zumuten.
Sagt Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, heute hier im Interview der Woche bei Politik mit Ziel. Herr Bartsch, danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen, alles Gute.